Sie sind in Ihren Vortrag eingestiegen mit einer kurzen Medienanalyse. Dabei haben Sie dargestellt, dass Chris Demes derzeit in den Medien omnipräsent ist und dass kaum ein Tag vergeht, ohne dass irgendwo Berichte über diese Droge veröffentlicht werden. Warum wird Chris Demes medial so aktiv besprochen? Ist das nur ein Hype, weil diese ganzen Vorher-Nachher-Bildchen, die man überall sieht, so wunderbar schockierend sind, oder hat das Problem tatsächlich eine neue Dimension oder Qualität erreicht?
Na, ich denke, es ist so ein Grenzgänger. Auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass das nimmt einen Hype an, auch weil sich die Medien da sicherlich gegeneinander hochschaukeln. Aber es ist nun mal gerade in Ostdeutschland so, also vorrangig in im östlichen Teil Bayerns und auch in Thüringen sowie am stärksten in Sachsen, dass die Droge tatsächlich zunimmt. Also dass das BKA viel mehr Funde hat und auch generell im Gesundheitssystem, vorrangig im psychiatrischen Setting, immer wieder auch Patienten auftauchen, die diese Droge konsumieren und eben auch professionelle Hilfe benötigen.
Also dieser Medienrummel ist sozusagen berechtigt in gewisser Weise.
In gewisser Weise, ja.
Und wenn wir den auch außen vor lassen und nur auf die nüchternen Fakten schauen, dann würden Sie sagen, dann kann man auch sagen, dass Chris Demes derzeit beziehungsweise im Laufe der letzten Jahre auf dem Vormarsch ist.
Genau.
Wie drückt sich das denn außerhalb von irgendwelchen BKA-Funden oder so?
Na, wie gesagt, im Hilfesetting, also wenn ich jetzt von mir spreche, ich arbeite im sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Weimar und habe auch vorher im sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Gera gearbeitet, und da war es schon so, dass ich also auch in meiner Arbeit relativ viele Patienten hatte, die eben diese Droge konsumieren und eben sozial oder auch von ihrer Krankheitsbewältigung her damit nicht recht klarkommen und dann natürlich solche Settings auch aufsuchen wie Suchtberatungsstellen und ähnliche.
Lässt sich denn feststellen, wodurch diese Entwicklung, dieser Aufstieg von Chris Demes gesellschaftlich oder wirtschaftlich begünstigt wurde oder wird?
Na, wirtschaftlich begünstigt sicherlich aufgrund der Tatsache, dass das in der Tschechischen Republik relativ günstig konsumiert wird und dass sich natürlich flächendeckend jetzt erstmal in den Anrainerländern, in unseren Bundesländern ausbreitet und natürlich auch noch nicht den Vormarsch genommen hat in die westlichen Bundesländer. Ne? Und rein gesellschaftlich ist auch, also wenn man das natürlich wieder in einer breiten Masse erfasst, sind da natürlich auch wieder die Medien maßgeblich dran beteiligt. Ne? Wie Sie schon sagen, diese Bildchen, diese schönen Vorher-Nachher-Bildchen und ja, sicherlich auch die Funde, Todesfälle, das sind alles solche Faktoren, die das natürlich gesellschaftlich aufgreifen und dann auch entsprechend weiterführen.
Das sind Sachen, die es gesellschaftlich aufgreifen. Wo ich aber hin wollte mit der Frage ist, ob das irgendwie, wodurch wird das begünstigt? Das ist ja nur was es dann widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass jemand, der diese Vorher-Nachher-Bildchen sieht, sich denkt, Mensch, so will ich später aussehen und jetzt nehme ich die Droge.
Ja, nee, das sicherlich nicht. Also das ist zum einen sicherlich der Preis, der dann eine Rolle spielt, und unter anderem eben auch, dass wenn man Christian mit Kokain zum Beispiel vergleicht, das nimmt sich preislich nicht viel, aber die Wirkung ist halt viel intensiver. Ne? Also die Patienten beschreiben schon, das ist eine unwahrscheinlich starke, leistungssteigernde, euphorisierende Wirkung, wo es mir sehr gut mitgeht und die eben über längere Zeit als bei anderen Drogen, wie zum Beispiel Kokain. Ne? Die auch eher leistungssteigernd wirkt.
Sie haben eine Umfrage durchgeführt zum Thema Chris Demes im Rahmen Ihrer Masterarbeit an der Fachhochschule Erfurt. Dabei haben Sie sich dafür entschieden, nur systeminterne Konsumenten zu befragen. Und bevor ich jetzt lange anfange zu dilettieren, würde ich Sie einfach bitten, den Begriff systeminterne Konsumenten zu erklären.
Na, systeminterne Patienten sind letztendlich die sich schon in diesem professionellen Hilfesetting befinden. Ne, sprich in Entzugskliniken, in sozialpsychiatrischen Diensten, in sämtlichen Suchtberatungs- und Behandlungsstellen. Deswegen haben wir uns vor allem dafür entschieden, weil der Aufwand erstens nicht so groß war. So eine Masterarbeit an der Fachhochschule gibt jetzt nicht diesen Rahmen, auch zum Beispiel Leute auf der Straße zu befragen. Also das wäre einfach zeitlich gar nicht möglich gewesen. Und für dieses Setting haben wir uns auch entschieden, eben weil wir da schnelleren Zugang auch zu den Patienten finden. Ne? Es ist also viel reglementierter, und auch in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern dort ging das natürlich relativ unkompliziert.
Lässt sich ungefähr erahnen, wie die Umfrage ausgefallen wäre, wenn man systemexterne, Patienten wären es ja dann nicht, weil sie wären ja systemextern, also Konsumenten befragt hätte? Gibt es da irgendwelche?
Ich glaube, das Ergebnis wäre nicht maßgeblich unterschiedlich ausgefallen.
Bei der Frage, woher die Drogen bezogen wurden, haben die meisten Teilnehmer ihrer Umfrage angegeben, sie würden Crystal Meth von bekannten Dealern bekommen. Das ist eine Antwort, die für mich so allgemein ausfällt, dass sie mich sehr unbefriedigt zurücklässt. Wer oder was sind denn bekannte Dealer?
Naja, bekannte Dealer sind zum Beispiel Leute, wo ich weiß, die konsumieren, mit denen ich so keine tiefergehenden sozialen Kontakte pflege und mir das einfach von daher besorge. Ich denke, das ist generell in der Drogenszene so verbreitet. Und bekannte Dealer haben wir ja auch nochmal differenziert zu Freunden, also Personen, zu denen ich wirklich irgendwo eine soziale Beziehung habe. Und das hielt sich Hälfte-Hälfte. Ne? Ich denke, dass oft auch schon Dealer im Freundeskreis sind, dass ich irgendwo, wenn ich Christian konsumiert habe und das wieder haben will, dass ich natürlich auch immer wieder diesen Kreis aufsuche.
Ne? Also bekannte Dealer heißt sozusagen den Konsumenten bekannt, aber nicht allgemein jetzt bekannt.
Den Konsumenten bekannt, mhm. Ja.
Haben Konsumenten, die sich in ein professionelles Hilfesetting begeben, eigentlich auch ein Interesse daran, andere Menschen vor den Fehlern zu bewahren, die sie selbst gemacht haben? Beispielsweise indem sie gleichzeitig mit diesem Schritt auch diese bekannten Dealer verraten, bei denen sie zuvor ihren Stoff bezogen haben?
Das haben wir so nicht gefragt. Aber ich denke, Leute, die sich in so einem professionellen Hilfesetting befinden, die sind ja auch einsichtig. Die wollen ja auch was ändern an ihrer Abhängigkeit oder an ihrem missbräuchlichen Konsum auch. Und von daher würde ich davon ausgehen, dass das spielt keine Rolle.
In Ihrem Vortrag gab es so ein paar Angaben, wo meine Augenbrauen doch recht ruckartig nach oben geschnellt sind. Beispielsweise hieß es, dass Ihre Umfrage ergeben hätte, dass in Thüringen 95% der Probanden Crystal Meth im Freundeskreis konsumieren. Hat das inzwischen schon so eine soziale Komponente wie vor die Tür gehen und einen rauchen oder sich abends noch mit Freunden auf ein Bierchen treffen?
Es könnte dahin tendieren, also ausschließlich würde ich das nicht behaupten, aber es könnte dahin tendieren. Das war eben für uns wir wollten dadurch rausfinden, konsumierst du wirklich in der Gruppe, also im sozialen Gefüge sozusagen, oder konsumierst du eher für dich allein? Na, und da ist halt eben aufgefallen, dass die meisten wirklich auch in Gesellschaft diese Drogen konsumieren.
Welche Gründe gibt es denn für Crystal Meth Konsum? Welche Gründe haben die Probanden angegeben?
Also vorrangig wegen Leistungssteigerung. Das war ein sehr hoher Aspekt, sowohl als, das haben wir ja geschlechtsspezifisch nochmal betrachtet, also Männer und Frauen, die konsumieren am häufigsten wegen der Leistungssteigerung, oft auch im Kontext Party Fun eben, ne, um mich hochzufahren, um Party zu machen, um halt sogenannte 3 Tage wach auch irgendwo zu erleben. Und Frauen tendieren noch etwas häufiger zur Gewichtsabnahme, das ist besonders gefährlich, weil Gewichtsabnahme und eben auch Leistungssteigerung Faktoren sind, wo man davon ausgehen kann, die sind prognostisch ungünstig. Also das sind dann eher Probanden, die würde ich jetzt behaupten, begeben sich weniger auch in dieses professionelle Setting, ne, wie in psychiatrische Kliniken. Und da geht man davon aus, dass die also auch einen viel, viel längeren Weg dahingehend haben, dass sie wieder abstinent werden. Ne? Das waren so klassische Faktoren, warum Crystal eben konsumiert wird. Ne? Solche Faktoren wie zum Beispiel gegen Erschöpfung, Schmerzlinderung, ne, wie man das bei Cannabis zum Beispiel macht, auch zur Schmerzlinderung, gibt es eine immer größere Gruppe. Das sind eher Faktoren, die waren auch relevant, aber waren weitaus weniger angegeben als, wie gesagt, Leistungssteigerung.
Sie haben den Punkt jetzt gerade schon angesprochen mit der Gewichtsabnahme. Das war auch so ein Moment, wo ich wieder die Stirn gerunzelt habe. Wie kommt man denn darauf, Crystal Meth zur Gewichtsabnahme zu gebrauchen? Das steht ja nicht gerade in den Diät-Tipps von der Brigitte oder so.
Ja. Crystal Meth, das dämpft ganz, ganz extrem das Hunger, Schlaf und eben Trinkbedürfnis, will ich behaupten, und dadurch verspüre ich diesen Druck jetzt nicht unbedingt zu essen, und das kann ich dann wiederum dafür verwenden, um zum Beispiel, wenn ich mich zu dick fühle, wie auch immer, zu unattraktiv, dass das eben gedämpft wird und ich dadurch nicht mehr viel esse und natürlich logischerweise abnehme.
Also es scheint da einige, in Anführungsstrichen, positive Effekte zu geben, wenn man das einnimmt, je nach subjektivem Empfinden. Welche Probleme bringt der Konsum von Crystal Meth für Konsumenten denn mit sich?
Na, wir haben zum Beispiel auch rausgefunden, dass wenn man das in Kombination, also Alkohol zum Beispiel in Kombination zu Crystal Meth, da sind die Patienten sehr stark für Psychosen auch anfällig. Also ich habe auch immer wieder Patienten gehabt, die ich zwangsweise unterbringen musste, weil die sich eigen- oder fremdgefährden, die dann einfach auch psychotisch werden, eventuell Wahn auch entwickeln. Das ist ja was sehr Dramatisches, sage ich auch mal, in der Psychiatrie oder eine sehr akute Erkrankung auch. Und die körperlichen Folgen sind auch sehr prägnant, wie zum Beispiel das Kreislaufsystem ist natürlich viel, viel anfälliger. Alles wird beschleunigt. Also mein gesamter Kreislauf, meine Herzaktivität, das wird alles extrem beschleunigt. Und auch ästhetische Aspekte, wie zum Beispiel Zähne, ne, oder Gesichtseinfall, das sind alles solche Dinge, die man immer auch so schön auf dem Bildchen sieht, ne?
In Thüringen gibt es ein festgelegtes, entindividualisiertes Therapie- und Entzugsprogramm und oder Entzugsprogramm. Was ist darunter zu verstehen?
Ein entindividualisiertes.
So haben Sie es in Ihrem Vortrag gesagt, ja.
Ja. Damit wollte ich eigentlich darauf hinweisen, dass es konkret für Küste-Patienten keine klassische Therapieform, keine spezielle Therapieform gibt. Ne? Wie gesagt, die gehen eher ins klassische Setting, also machen Entzug 14 Tage, gehen dann meist auf Reha 8 bis 12 Wochen, also auf Entwöhnung, auf die sogenannte Entwöhnung und dann vielleicht noch auf Adaption. Das ist sozusagen dann die Wiedervermittlung ins soziale Leben, also auch berufliche Komponenten werden dort mit aufgegriffen. Und das ist aber bei allen Suchtkranken gleich. Also das machen sowohl Alkoholabhängige als auch Crystal Meth Abhängige. Also es gibt kein spezielles Therapieangebot für Crystal Abhängige.
Müsste dann noch eins entwickelt werden oder bleibt das da? Also ist das, was jetzt gerade läuft, dieses festgelegte, ist das erfolgreich oder eher nicht?
Na doch, das ist erfolgreich, ja. Also das ist sicherlich auch vom Einzelfall abhängig, aber im Grunde ist das natürlich das gängigste Verfahren und zeigt auch Erfolg.
Wie könnte man denn die Erkenntnisse Ihrer Umfrage zu einem präventiven Einsatz nutzen?
Noch nicht, also noch gar nicht.
Warum nicht?
Weil hätten wir jetzt in dieser Forschung, die ja im Übrigen auch nur, ich glaube, ein Dreivierteljahr lief, also mit der Erhebung, mit der Verteilung erstmal vorrangig, mit der Rekrutierung auch der Patienten, wäre das auch zeitlich gar nicht möglich gewesen, da noch eine präventive Maßnahme dafür zu entwickeln. Ne? Da hätte man viel, viel mehr auch forschen müssen, auch qualitativ forschen müssen. Das heißt, man hätte auch irgendwo in Kontakt mit dem Patienten gehen müssen, was ja bei uns nicht der Fall war. Wir haben die ja sozusagen rekrutiert durch diese Mitarbeiter der Einrichtungen, die wir da für uns gewinnen konnten. Und präventive Maßnahmen wird aber meine eine Kommilitonin. Wir haben ja auch unsere Masterthesen verschiedentlich vertieft. Die hat ihre Masterthesen noch nicht fertiggestellt und die will eben noch so qualitative Interviews durchführen und will da eben präventive Aspekte, Maßnahmen, Empfehlungen, wie auch immer, ableiten.
Also wenn das jetzt noch nicht an dem ist, wofür wurde es dann eigentlich gemacht?
Das wurde vorrangig dafür gemacht, weil die SIT, was ja ein sehr, sehr großer Träger der Suchthilfe auch ist in Thüringen, weil die generell erstmal so Hard Facts haben wollten, ne, über diese Droge. Also was stecken da eigentlich für Menschen dahinter, die diese Droge konsumieren? Was sind deren Motive? Aus was für Familien kommen die? Was sind sozialhilferechtliche, jugendhilferechtliche Aspekte in deren Biografien? Das war ja der Auftrag, der an uns herangetragen wurde. Und deswegen haben wir uns auch nur auf den beschränkt. Natürlich auch in Abstimmung mit unserem Professor, Herr Dr. Gieser.
Aber dann ist für mich jetzt trotzdem die Frage, diese SIT, was kann die jetzt damit anfangen? Also wie gehen die jetzt anders an Patienten ran oder?
Naja, so eine grundlegende Anamnese zu haben und zu wissen, diese generellen Fakten zu wissen, wer konsumiert das, warum konsumiert das, das kann man natürlich auch auf die Beratung anwenden, ne? Wenn man da gewisse Basics hat und weiß eben zum Beispiel vorrangig, dass das im Freundeskreis konsumiert wird oder dass das eben Männer als auch Frauen häufig zur Leistungssteigerung benutzen. Ich meine, das ist ja nun nichts unbedingt Neues. Das haben wir durch die Medien ja so auch schon erfahren. Aber für das anamnestische Gespräch dann in diesen Einrichtungen, wenn ich so jemand aufnehme als Patient in meine Einrichtung, sind ja solche Fakten gut, weil an denen kann ich natürlich auch prüfen. Wenn er mir natürlich sagt, er nimmt Christel, dann weiß ich das und kann diese Fakten auch abprüfen. Aber wenn er einfach nur zu mir kommt mit keinem klaren Auftrag, dann sind das natürlich Dinge, die ich da auch für meine Beratung nutzen kann. Also so für das einzelne Beratungssetting in diesen Diensten ist das, denke ich, schon auch nochmal eine gute Grundlage, um dann eben auch vertiefend eventuell dazu therapieren, behandeln, wie auch immer, beraten.
Mhm. Wir sind jetzt ganz schnell durch alles durchgesprintet und ich bin mir auch sicher, es könnte dieses Gespräch noch sehr, sehr viel länger und weitergeführt werden. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen würde ich Sie abschließend noch fragen wollen, ob es noch etwas gibt, was in unserem Gespräch nicht thematisiert wurde, worauf Sie aber unbedingt noch hinweisen möchten.
Ja, hinweisen wollte ich noch ganz gerne auf die besonders gefährdeten Patienten, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, also die, die das zur Leistungssteigerung nutzen, zur Gewichtsabnahme, das sind alles Aspekte, wo man also auch in der doch eher wenigen Fachliteratur auch erlesen kann, dass die prognostisch eher ungünstig sind, dass die also einen deutlich schwereren Weg haben, auch eine Abstinenz zu entwickeln. Und relevant sind auch noch justizielle Aspekte. Das heißt, auch 70% der Probanden haben also auch schon Straftaten begangen, um ihren Konsum zu decken. Sicherlich auch einige polizeilich angezeigt, wo also Vorstrafen auch wegen Dealerei, Beschaffungskriminalität etc. bestehen und eben auch 40% der Probanden, was auch relativ viel ist, haben also schon mal auch eine zwangsweise Unterbringung in die psychiatrische Klinik erfahren, was schlussfolgern lässt, dass da akute Fremdeneingefährdung auch vorliegt und dass das natürlich auch für sich selber, also sich selbst derart zu schädigen, dass so eine Unterbringung erforderlich ist oder eben auch auf andere, ne? Sprich Körperverletzung etc. Das sind alles solche Aspekte, wo man auch davon ausgehen kann, sind da mehrmals auch Unterbringungen, die ich auch selbst durchführe. Also ich bringe zum Beispiel solche Patienten auch in die Psychiatrie, wo man schon davon ausgeht, dass also auch ein erheblicher Eingriff generell für diese Person in seiner Lebensgeschichte, ne, das ist, auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, hat man so jemanden einmal in diesem Setting, kommt man natürlich auch schneller an ihn ran. Wie viele sind da draußen noch, die bisher noch gar keine Erfahrung mit solchen suchtspezifischen Angeboten gemacht haben, aber generell ist das ein Aspekt, der ist also auch wirklich tiefgreifend.